Also man, ich habe da nämlich eine gesehen, das war so eine Zweihandflex und da war also, alter Schwede, da war so ein Blatt drin, irgendwie, das war riesengroß. Ja, ist echt komisch, ne? Ich bin ja ich kein Handwerker, aber so im Baumarkt sein, das spricht doch irgendwas in mir an. Also es ist, ja. Also es ist tatsächlich irgendwie etwas im Manne, was immer noch in einer Höhle wohnt und ja, die verkleinert, der vergrößert und verschönert. Ha. Also echt herrlich. Und da waren so viele Sachen da. Also ich weiß nicht, was man mit den ganzen macht, aber die sehen einfach so schön aus. Da könnte ich eine ganze Menge von kaufen. Auch so ein Kompressor, total stylisch. Und der hat doch kaum was gekostet. 1320 Euro oder so. Aber am geilsten fand ich diesen kleinen Trecker, da kann man so ein Mähwerk hinterhängen, das brauche ich natürlich nicht. Aber den würde ich mir gerne kaufen, dann könnte ich immer da von meinem Arbeitszimmer aus mit in die Küche fahren oder so. Ja, der passt wahrscheinlich nicht durch den Flur, aber dafür habe ich mir diesen kleinen Bohrhammer gekauft. Ja, da tue ich dann mache ich den etwas größer, den Durchgang, und dann passt das auch. Also es ist toll. Was? Also Alex ist ja für die Reinigung zuständig und die bevorzugt altmodische, mechanische Möglichkeiten der Dreckentfernung. Weil eigentlich sagt sie mal bloß hier, Storch, du musst mal wieder Staub saugen. Einmal in der Woche sauge ich Staub, jedenfalls auf dem Papier. Und die Realität sieht manchmal anders aus. Ja, da könnte ich jetzt die ganze Zeit ja drüber reden, aber vielleicht mache ich das sogar. Ihr könnt das nachvollziehen, oder?
Ja. Also ich kann den Storch auf jeden Fall verstehen. Ich finde es total klasse, wenn man dann da steht und sich dann freut über praktische Sachen, die man sich geholt hat. Ich kann davon ein Lied singen, ich habe mir zum Beispiel auch den Storch gekauft.
Aber wie kommst du denn jetzt von Flexen auf einen Duschvorhang, ey? Ich meine, steht da wenigstens Makita drauf, oder was?
Das Thema
Das ist gut. Also Freitner, wenn ich mal einen Duschvorhang brauche, dann rufe ich bei dir an und frage, ob du mir deinen vielleicht mal für ein paar Wochen ausleihen kannst oder so. Aber wir würden auch gerne Fotos sehen von dem Duschvorhang. Ich werde jetzt nicht davon ausgehen, dass man da durchgucken kann. Ja, okay, Leute, jetzt kommt bitte mal wieder hier auf den Boden der Tatsachen zurück. Ist das schließlich ein Gottesdienst und keine Verkaufsveranstaltung für Bosch-Produkte. Was ich auch ein bisschen bedauere. Aber es ist halt so, das Leben ist kein Wunschkonzert, das wisst ihr ja alle. Was denn? Bosch hat die Lichtmaschine erfunden? Cool, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Stand da nicht. Okay. Also eigentlich sind wir ja beim Thema, kann man da eigentlich diese Anfänge, kann man die rausschneiden oder hört jetzt die ganz... Ja, das ist gut. Dann werde ich jetzt demnächst mich mal bei Bosch anrufen und fragen, ob ich da nicht vielleicht irgendwie ein kleines Maschinchen für kriege, dass jetzt ganz viele Christen da meine Produktratschläge kaufen, hören. Also eigentlich reden wir ja über das Thema Moral. Und sind auch schon lange beim Thema Sünde. Und ja, tolle Überleitung. Ja, die man mit dem Hochdruckreiniger aus seinem Leben herauskriegen muss. Und letztes Mal habe ich über eine große Segnung gesprochen, die komischerweise kaum jemandem als die große Segnung auffällt, die sie eigentlich ist. Nämlich über... Moment, ich muss mir eben die... Oh je, Snare ausmachen. Da kann es mal eben jemand machen. Ich will da jetzt nicht gerade hinterkriechen und krellertern. Und stattdessen lieber predigen. Dankeschön. Die ist schwer am Schleppern. Ja, Stefan. Genau, nämlich über, weiß noch jemand? Über das schlechte Gewissen. Dass Gott uns etwas gegeben hat, also was ich wirklich für eine göttliche Institution eigentlich halte, wenn sie auch wahrscheinlich nicht Gottes erste Wahl ist, um uns zu überführen, aber dass wir tatsächlich etwas in uns haben, das uns hilft, die Spur zu halten und dass wir Hemmschwellen haben, die wir überschreiten müssen, bevor wir schlimme Dinge machen, dass es eigentlich uns nicht in die Wiege gelegt ist, jemanden zu töten, Läden auszurauben oder sonst etwas, sondern dass wir wirklich etwas in uns haben, was uns davon abhält. Und es ist gut, dass wir das haben und man muss also, um wirklich dauerhaft in Sünde zu leben, gerade als Christ, dauerhaft um das zu machen, was Gott ganz schlecht findet, muss man sein Gewissen schon ganz schön abgetötet haben. Normalerweise wirst du immer irgendetwas in dir haben, das sagt, hey, so wie du gerade lebst, das ist optimierungsbedürftig und da kannst du noch was machen, wie das noch einiges irgendwie an Sachen, die du unter die Füße kriegen solltest und Gott findet das gar nicht gut. Und ich bin super glücklich darüber, dass ich das habe und dass ich nicht irgendwie jahrelang in die Irre laufen kann und eigentlich nur Sachen machen kann, die Gott völlig schlecht findet. Und ich merke das überhaupt nicht, sondern ich finde es gut, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich erzieht und der mir auch immer wieder mal auf die Finger klopft und sagt, hey Storch, das war ganz schön daneben gegriffen und es ist dran, irgendwie dich da mal zu entschuldigen oder etwas in Ordnung zu bringen und dass Gott mir halt wirklich hilft, auf seinem Weg zu bleiben. Also ihr könnt alle glücklich darüber sein. Natürlich gibt es auch ein schlechtes Gewissen, das übertreibt und das einen fertig macht und das dafür sorgt, dass du Schwierigkeiten hast, Gottes Gnade anzunehmen. Das wäre dann von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber eigentlich können wir glücklich darüber sein, wie dass wir etwas haben, so einen Kompass in uns, der uns immer wieder zeigt, wie wir in die richtige Richtung gehen können und der dafür sorgt, dass wir zumindest unruhig darüber sind, wenn wir ganz lange auf dem falschen Weg sind. Halleluja. Die Bibel ist eigentlich total praktisch. Und da habe ich mit Pauli am letzten Freitag nochmal drüber geredet und mir ist das wieder so bewusst geworden, dass ich komischerweise kein praktischer Prediger bin. Ich bewundere die immer, die Leute, die dann ein Beispiel nach dem anderen raushauen und sagen, dieses darfst du nicht und jenes auch nicht und da ist wie Gottes Wort voll gegen. Und ich merke, dass ich irgendwie eher so ein theoretischer Typ bin, der ganz viel Theologie liefern kann und solche Sachen, aber dem es schwerfällt, gute, griffige Beispiele zu finden und der einfach nicht so richtig gut ist in diesem praktischen Zeug. Und ich habe mir wieder mal vorgenommen, das habe ich schon öfter mal gemacht, aber jetzt mal diesmal richtig ernsthaft, habe mir vorgenommen, ich will das ändern und ich will ganz praktisch werden und habe heute auch gar schon ein praktisches Beispiel gefunden. Halleluja. Also als ich neulich von der Baustelle nach Hause gefahren bin oder von zu Hause zur Baustelle, was mittlerweile irgendwie das gleiche ist, also kommt mir so vor, als ob ich immer da zwischen diesen beiden Orten hin und her pendel und zwischendurch mal eine Zwischenstation woanders mache. Aber jedenfalls auf irgendeinem dieser Wege hat auf einmal Gott total deutlich zu mir gesprochen, was ich jetzt schon eigentlich eine ganze Weile nicht mehr so gehabt habe. Weiß auch nicht warum, vielleicht nicht genug Zeit gelassen oder so. Aber auf jeden Fall habe ich auf einmal gemerkt, wie Jesus ist im Auto und hat angefangen mit mir über Sünde zu reden und hat gesagt, dass es schlecht ist, wenn wir nicht darüber reden, was Gott für Maßstäbe hat und was in Gottes Augen falsch ist. Und auf einmal kam so die Erkenntnis, dass wenn wir Sünde kleinreden oder nicht so viel über Sünde reden, wie es in der Bibel eigentlich der Fall gewesen ist, dass wir dann gleichzeitig auch die Kraft des Evangeliums schmälern. Wenn Sünde etwas ist, was eigentlich kein Faktor ist in unserem Leben, was nicht entscheidend ist, was nicht wichtig ist und was kein gefährlicher Feind ist, dann ist Jesus für diesen Bereich eigentlich umsonst gestorben. Und es gibt so diesen alten Soldatenspruch, der kommt noch so aus dem alten Preußen, der heißt, viel Feind, viel Ehr. Also wo viel Widerstand ist, da hat man nachher auch viel Ehre. Und so meine ich mir, dass es offenbar die Sünde eine starke Macht haben musste, wenn Gott seinen eigenen Sohn gesendet hat und der noch nicht mal mit dem Leben davongekommen ist, sondern auferstehen musste nach 3 Tagen, um die Sünde zu bekämpfen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, der Welt die Maßstäbe Gottes zu predigen, dann wird das Bewusstsein dafür, dass die Menschen draußen einen Erlöser brauchen, nicht gebaut. Ich glaube, dass es mittlerweile kaum einer von selber mitkriegt und dass die Menschen um uns herum wirklich Leute brauchen, die Gott kennen und die bereit sind, Tacheles zu reden und die offen auch das ansprechen, was falsch läuft, um damit mindestens schon mal zu zeigen, dass so vieles so falsch läuft, dass man dringend einen Erlöser braucht. Und ich weiß noch, wie das bei mir war, irgendwie, als ich mich bekehrt habe, 15 Jahre oder wann das gewesen ist. Ich hatte auch irgendwie kein Gefühl dafür, dass es wirklich Sachen gibt, die mich kaputt machen. Kaum habe ich mich dann bekehrt, habe ich es total deutlich gesehen. Das war echt interessant. Das war wie in so eine andere Welt reinkommen und verstehen, dass es tatsächlich so ist, dass man viele Sachen nicht machen kann und dabei unbeschadet wegkommen kann, sondern dass man tatsächlich einen Preis zu zahlen hat für das, was man tut. Und dass es Gottes Gnade ist, wenn wir diesen Preis irgendwann mal nicht zahlen müssen und dass wir wirklich das Blut Jesu brauchen, um die Sachen wieder auszubügeln oder vergeben zu kriegen, die wir falsch gemacht haben. Und wir berauben dem Evangelium seine Kraft und wir berauben auch die Leute um uns herum eigentlich einem Erretter, wenn wir das nicht deutlich sagen, was Jesus von Dingen um uns herum hält. Und das ist noch nicht mal das Einzige, sondern auch wir als Christen haben es dringend nötig, dass wir ins Wort Gottes gehen und rausfinden im Gebet und in Gesprächen und so weiter, was denn eigentlich Sünde ist, weil Sünde immer etwas kostet. Und das ist so ein Vers, der mir irgendwie die letzten Wochen oder Monate schon, seit ich über Sünde predige, immer wieder kommt. Dieser Römer 6, Vers 23, wo es heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein geistliches Naturgesetz. Sünde bringt immer Tod. Und jetzt sagst du, ja, ich bin doch aber unter der Gnade. Ich habe doch Jesus kennengelernt und das Blut Jesu ist doch da und Jesus hat mir doch vergeben und ich habe doch meinen Platz im Himmel. Und ich sage, ja, das stimmt. Und es ist möglich, dass du in den Himmel kommst und dass trotzdem hier auf dieser Welt Sünde dein ganzes Leben zerstört. Und es ist möglich, dass Jesus dich liebt und dass du vielleicht sogar manchmal was von Gott hörst und dass du etwas von ihm mitbekommst, aber dass du doch weit weniger mit ihm erlebst, als es möglich wäre und dass dein Leben immer noch ein totales Chaos ist, in dem du dich selber nicht wohlfühlst, weil so viel Sünde noch da ist. Und das ist so ein Gedanke, der mich echt immer mehr betroffen macht, so je mehr ich darüber nachdenke, dass wir ganz oft irgendwie zweigleisig leben. Auf der einen Seite machen wir was Positives und dann machen wir fast gleichzeitig aber auch etwas Negatives. Und das Ergebnis wird immer sein, dass du von beidem etwas hast. Gott tut Leben in dein Leben hinein und es bringt Tod in dein Leben hinein, dass du weiter sündigst. Und es ist, wenn du mal das ausprobierst und schwarz und weiß zusammengießt, so aus zwei Farbeimern, da wird niemals weiß rauskommen. Das wird immer was Graues sein. Und ich meine, das ist so, wie wir leben, dass wir von beidem permanent was in unser Leben reinschütten und nachher überrascht sind, dass wir nicht so viel Herrlichkeit Gottes in unserem Leben haben und nicht so viel Frieden und nicht so viel Liebe und Frucht des Geistes und diese ganzen Dinge, nach denen wir uns sehen, wie wir eigentlich erwarten würden und wie wir meinen, dass Gott uns geben müsste. Und das liegt im Allgemeinen zumindest nicht daran, dass Gott dir irgendetwas nicht geben möchte. Und ich meine, dass es meistens daran liegt, dass wir an zwei Baustellen gleichzeitig arbeiten und uns gleichzeitig was Gutes reinholen und was Schlechtes reinholen. Ich habe so eine Lieblingsinsel, von der ich manchmal erzähle, das ist das wunderschöne Norderney. Das ist ganz hoch im Norden, eine der friesischen Inseln. Ostfriesisch? Nordfriesisch? Ostfriesisch. Ostfriesisch, genau. Und es ist natürlich ein Luftkurort und da sind ganz viele Hautkliniken, weil das irgendwie für die Haut was Gutes tut. Aber es gibt auch so ein paar Lungenkliniken da. Und eine von diesen Lungenkliniken ist Downtown sozusagen, da wo die fünf Häuser stehen. Und da geht man also dauernd dran vorbei, wenn man zum einen Strand will oder zum Bäcker oder sonst wo, gehst du immer an dieser Lungenklinik vorbei. Und ich fand das immer völlig faszinierend, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit vor der Lungenklinik eine ganz große Traube von Leuten in Trainingsanzügen und halt sonstigen kranken Klamotten da draußen ist und eine Kippe nach der anderen raucht. Und da muss ich jetzt auch nochmal drüber lachen. Und ich meine, ihr lacht darüber, aber hey, das sind Leute, die an zwei Baustellen arbeiten gleichzeitig. Auf der einen Seite tun sie alles, damit es ihren Lungen wieder besser geht und machen Kuren da und werden ja wahrscheinlich auch noch irgendwelche therapeutischen Sachen und Anwendungen da kriegen. Und auf der anderen Seite, sobald sie mal keine Anwendung haben, gehen sie raus und rauchen wieder. Und auf der einen Seite tun sie was Gutes und auf der anderen was Schlechtes. Und letzten Endes sind solche Menschen wie Bauarbeiter, die den ganzen Tag ein Loch buddeln und während ihrer Mittagspause das Loch wieder zuschütten. Eigentlich total blöd. Und trotzdem ist es so, wenn wir mal ganz ehrlich sind mit uns, dann machen wir das, glaube ich, meistens auch. Und ich muss sagen, ich merke das bei mir ganz oft, dass ich mir viel von Gott reintue, aber wenn ich dann mal müde bin, dann kommen auf einmal so wieder andere Sachen. Und dann ist es nicht mein erster Gedanke, mir jetzt irgendwie noch zur Entspannung eine schöne Predigt reinzutun, sondern da gucke ich lieber einen Film. Und das ist auch gar nicht unbedingt eine Katastrophe, aber wenn das eine Regelmäßigkeit daraus wird, dann merke ich das wirklich ganz schön deutlich, dass es mich von Jesus wegbringt und dass meine Gedanken auf einmal nicht mehr um das sich drehen, was wirklich wichtig ist und was der Inhalt meines Lebens sein sollte, sondern dass ich meiner weißen Farbe auch wieder ein bisschen schwarze Farbe hinzuaddiere und dass ich dann auch merke, wenn ich das nächste Mal für jemanden bete, ist weniger Kraft da. Oder wenn ich das nächste Mal im Gottesdienst bin und ich stehe da in Anbetung, kommt Gott mir ein bisschen fremder vor, als das vielleicht in einer anderen Lebensphase gewesen ist. Und ich merke, dass ich geistlich Land verliere. Und ich sage das natürlich nicht, um irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, aber weil ich gerne es erklären möchte, dass Sünde wirklich eine Konsequenz hat. Auch wenn es dich nicht die Ewigkeit kosten wird, wird es dich etwas hier im Leben mit Jesus kosten. Und auch wenn du trotzdem die Ewigkeit bei Gott verbringst, wird es dennoch wieder dazu führen, dass dein Leben hier ein Chaos sein kann. Und deswegen sollten wir einen Spirit entwickeln, der Sünde entschieden entgegentritt und sagt, ich nicht. Tut mir leid, Teufel, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ich lass dein Kram gar nicht rein. Ich will mich gar nicht um irgendwelche fiesen Sachen drehen. Ich will irgendwie noch nicht mal irgendwie darüber nachdenken, dass ich irgendwas klauen könnte. Ich will noch nicht mal irgendwie darüber nachdenken, dass ich meinen Bruder hassen könnte. Diese ganzen Sachen, hey, das soll noch nicht mal irgendwie in meine Gedanken reinkommen, geschweige denn, dass ich das ausleben will, sondern ich will Heiligkeit haben. Ich will wirklich Heiligkeit haben. Und jetzt kommt ein kleiner Sprung. Es ist ein Beispiel natürlich dafür, aber ich hatte das seit letzten Freitag, und seit ich hier gepredigt habe, hatte ich mir das Gefühl, dass ich über einen Bibelvers irgendwie noch reden soll. Und ja, wie gesagt, ein kleiner Sprung, aber das macht nichts. Und ich glaube, die Leute von euch, die es hören mussten, haben es verstanden. Und jetzt kommen die Nächsten, die was anderes hören müssen, dran. So ein bisschen wie am Fließband hier. Römerbrief. Ich dachte mal, es hätte Jesus gesagt, hat er aber nicht. Paulus gesagt. Römer 13, Vers 8. Sagt Paulus, seid niemand irgendetwas schuldig, außer einander zu lieben. Und Wolfgang hatte vor 2 Wochen über Geld gepredigt. Ich habe letztes Mal wieder darüber gepredigt, dass Geld sehr wohl stinken kann, dass es nicht egal ist, wie man sein Geld verdient, sondern dass Moral irgendwie etwas Wichtiges ist. Und jetzt kommt komischerweise schon wieder so eine Anmerkung zu Geld. Aber ich habe echt das Gefühl, dass es wichtig ist. Und ich weiß natürlich auch, dass es ein paar Leute bei euch gibt, die das wirklich betrifft. Bibel spricht ziemlich deutlich dagegen, Schulden zu machen. Und es ist ganz deutlich eigentlich vom Wort Gottes her, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie das Geld etwas sein kann, das einen weiterbringt, oder das Geld mir auch etwas sein kann, was Schlechtes hineinbringt. Und ich glaube, dass es kaum irgendwie etwas gibt, was mehr schwarze Farbe für uns beinhaltet als Kohle. Man kann sich irgendwie so darum drehen, irgendwie entweder kein Geld zu haben oder zu viel Geld zu haben und deswegen Angst zu haben, dass es einem jemand klaut oder es durch irgendwelche Wirtschaftseinbrüche wieder abhanden kommt, dass es kaum etwas gibt, unser Denken sich so rumdreht wie um Kohle. Und mir ist so eine Geschichte eingefallen, als ich noch ein junger Storch war und gerade meinen Führerschein gemacht hatte. Ja, genau, ein Flugschein. Da hatte man alte Autos. Ich hatte damals so einen alten Suzuki-Bus, der ist nur von der Farbe zusammengehalten worden, die wir da aufgesprüht haben. Also das war irgendwie so ein ganz bunt besprühter Hippie-Bus, der wäre mir heute echt peinlich, würde ich nicht mehr gerne mit durch die Gegend fahren. Aber damals fand ich es cool. Und das war echt so eine richtig alte Rostlaube. Man musste immer die Bremsen entlüften, bevor man gefahren ist, sonst hätte das Ding nicht gebremst. Und ich da heute drüber nachdenke, ich meine Fresse, wie kann man nur mit so einem Auto fahren? Das ist echt lebensgefährlich. Also ein Auto, das nicht bremst, da sollte man tatsächlich nicht einsteigen. Schon schlimm genug, wenn man einen Fahrer hat, der nicht bremst. Aber wenn das Auto dann nicht mitmacht, wenn der Fahrer doch mal will, dann ist es auf jeden Fall ganz, ganz böse. Und alle meine Freunde fuhren also entweder mit dem Auto ihrer Eltern oder aber sie hatten auch so eine alte Rostlaube, wo man dann immer mal für 5 Mark was reingetankt hat. Noch einmal hat mich der Tankwart gefragt, ob mein Feuerzeug voll wäre, als ich da gesagt habe, dass ich für 5 Mark da getankt habe. War sehr beleidigt darüber. Und irgendwann hatte einer meiner Kollegen einen richtig neuen Opel. Ich weiß nicht mehr, was damals neu war. Gerade der Astra kam, glaube ich, so ungefähr raus, nur vor 20 Jahren. 20 Jahren, scheiße, wie alt ich schon bin. Aber ist tatsächlich so. Jedenfalls, der hatte irgendwie ein total neues Auto und wir natürlich alle völlig fasziniert und ihn gefragt, so, hey, wie hast du das denn gemacht? Und er sagt so, ja, habe ich einen Kredit für aufgenommen oder Leasing oder was auch immer man gemacht hat. Und das war damals völlig unüblich. Das war der erste Mensch in meinem Alter, den ich überhaupt kannte, der das gemacht hat. Und wir waren natürlich alle irgendwie ganz beeindruckt von diesem schönen neuen Auto und wahrscheinlich so der eine oder andere von uns hat sich das auch überlegt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, an ein neues Auto zu kommen, sich einfach mal von der Bank da 30.000 Mark oder wie viel auch immer das Ding gekostet hat, zu leihen. Und das ist so eine Weile ganz gut gegangen und dann passierte dem Mann etwas ganz Schlimmes, nämlich er baute einen Totalschaden. Hat jemand anderen die Vorfahrt genommen, war auch noch schuld, hatte natürlich auch kein Geld mehr für eine Vollkaskoversicherung gehabt, weil er ja schon irgendwie seine monatlichen Raten abzahlen musste und hatte dann also von einem Moment auf dem anderen kein Auto mehr, aber musste immer noch 15 Jahre oder was die Raten für diese Karre nachbezahlen. Und auf einmal irgendwie kam das keinem von uns mehr erstrebenswert vor, in seiner Haut zu stecken. Vorher mit dem coolen Auto dachte man noch so, ja, das wäre vielleicht auch was für mich. Nachher irgendwie mit einem Haufen Schulden und keinem Auto hat das keiner mehr gedacht. Und heute ist das ja irgendwie anders geworden. Also heute ist ja, wenn du mal durch die Stadt gehst und wie an jedem Bankfenster wird dafür geworben, dass es da die billigsten Kredite gibt. Manchmal sind auch so ganz zwielichte Kreditinstitute, die da aufmachen. Also wir hatten bis vor kurzem auch eins bei uns im Wetter an der Kaiserstraße, wo man also für, was, keine Ahnung, 10% Zinsen im Jahr oder sowas dann da Geld sich leihen konnte, ohne irgendwelche Sicherheiten vorzuweisen. Also wirklich so richtig zwielichtige Sachen, ne, wo du dann, wenn du deine Rate nicht zahlst, irgendwie so ein paar große, stämmige, tätowierte Glatzköpfe bei dir vorbeikommen und dir irgendwie jeden Monat einen anderen Knochen brechen, wie bist du denen das Geld zurückgibst. Und das ist natürlich irgendwie total zwielichtig. Aber ich meine, dass wir generell irgendwie so eine Gesellschaft aufbauen jetzt, und das betrifft gerade eher euch jüngeren Leuten vielleicht als Leute so in meiner Generation, die sehr auf Pump lebt. Und wo man diese Mentalität hat, dass es doch gut ist, sich jetzt etwas zu gönnen, man kann das ja später zurückzahlen. Und es gibt so viele Leute, die da echt in so eine Falle reinkommen und merken, dass Schulden immer mehr zunehmen und dass es immer schwieriger wird, sich irgendetwas zu leihen und dass man aber auch irgendwie aus dieser Geisteshaltung nicht mehr rauskommt, dass man sagt, ich will das aber jetzt haben und deswegen werde ich mir auf irgendeine Weise Geld beschaffen und ich kann mir später Gedanken darüber machen, wie ich das zurückzahle. Und ich meine, dass es eine total gefährliche Sache ist und dass man sehr gut wieder daran zerbrechen kann, denn wenn du dein ganzes Leben lang Schulden hast, also dann wird dich das fertig machen. Und das ist so eine dieser Sachen, wo die Bibel total praktisch ist und sagt, hey, eigentlich sollt ihr niemandem etwas schuldig sein. Ihr sollt bei niemandem in der Pflicht stehen, außer einander zu lieben. Es kann natürlich Situationen geben, wo man ein Haus kauft irgendwie und dann natürlich irgendwie einen Kredit aufnehmen muss und das ist dann eben auch ein kalkuliertes Ding und man weiß, wie man den abzahlt und so. Aber eigentlich sollte es tatsächlich so sein, dass wir nicht so sehr von unseren Wünschen getrieben sind, dass wir uns keine großen Gedanken darum machen, was es uns irgendwann in der Konsequenz kosten wird. Und ich glaube, dass diese Mentalität sich gar nicht um morgen zu kümmern und zu sagen, für das man morgen ja immer bezahlen kann, dass es echt gefährlich ist. So eine andere Situation, an die ich mich erinnere, noch aus der Schulzeit, da kam so ein Team von, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkamen, aber irgendwie so Leute, die ganz fiese Filme gezeigt haben über Raucherlungen. Ich weiß eigentlich, irgendwie habe ich schon mal was über Raucher gesagt, oder? Tut mir leid. Ist Zufall, ist wirklich absoluter Zufall. Jedenfalls kamen die und das war irgendwie so eine Nichtraucherkampagne und wir mussten uns im Biounterricht dann 45 Minuten lang Filme angucken über Leute, die da im Krankenhaus gelegen haben und offene Lungen hatten und also da wirklich elendig dran gestorben sind. Und das sollte uns abschrecken, davor zu rauchen. Und ich weiß noch, irgendwann stellte dann einer die magische Frage und sagte, ab wann muss man denn damit rechnen, dass man irgendwelche Folgen spürt? Und dann kam von vorne die gefährliche Antwort, ja, so ungefähr Mitte 30. Und dann ging halt so von einem Aufseufzen irgendwie so durch den Raum und einem sagt, okay, Mitte 30, das ist noch so lange weg. Und wer weiß, ob wir da noch sterben und überhaupt Mitte 30, da hat die Medizin schon längst irgendwie was entdeckt und da wird keiner mehr krank sein und wir werden alle ewiges Leben haben. Und so haben wir dann nachher auf dem Schulhof gestanden und geraucht und uns darüber gefreut, dass wir bis Mitte 30 auch noch 20 Jahre hin sind und dass man sowieso nicht so weit denken kann. Ey, und ehrlich, das ist so ein gefährlich kurzer Gedanke. Es ist so gefährlich, irgendwie alles auf die Zukunft zu verschieben und zu sagen, irgendwie, dass du jetzt irgendwie nicht dafür verantwortlich bist, was du machst, weil du es irgendwann in der Zukunft bezahlen wirst. Es ist so viel besser, dann biblische Denkweise zu haben und zu sagen, okay, ich will verantwortlich mit meinem Leben umgehen und ich werde mich auch wieder darum kümmern, dass ich jetzt nicht irgendetwas bestelle, was mir irgendwann in ein paar Jahren viel zu teuer ist zu bezahlen. Und ich weiß selber, dass das schwer ist. Ich meine, ich habe ja auch so meine ganzen kleinen Wünsche und ich weiß, dass ich ganz leicht auch in so eine Denkfalle reinkommen könnte, dass ich mir sage, hey, ich werde glücklich, wenn ich mir dieses oder jenes leiste und scheißegal, ob ich es mir eigentlich leisten kann, völlig Latte, ich finde jemanden, der mir jetzt Geld geben wird oder ja, der mir jetzt dieses Vergnügen ermöglichen wird und kann mich später drum kümmern. Und ich bin total froh darüber, dass ich irgendwas eingebaut habe in mir, was sagt so, nee, mach das nicht. Geh nicht irgendwie in den nächsten Laden und kauf dir das berühmte iPhone, das übrigens auch echt nur ein Witz ist, ne? Also das ist überhaupt nicht ernst, ich will gar keins haben. Aber ich will wirklich keins haben. Ne? Also das ist ja jedenfalls irgendwas in mir drin ist, was sagt so, nee, mach das nicht. Geh nicht irgendwie zur Bank, überzieh nicht irgendwie dein Konto, damit du dir das Ding leisten kannst, was du sowieso nicht brauchst. Ey, mach das nicht. Und es ist so gefährlich, wenn man diesen Gedanken hat. Und ich merke das so, dass immer weniger Leute wirklich mit Geld umgehen können und mit ihren Wünschen umgehen können. Und dass immer weniger Leute es drauf haben zu sagen, okay, ich kann mir das jetzt nicht leisten, also werde ich sparen. Und wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, dann ist es auch in Ordnung, aber ich werde nicht über meine Verhältnisse leben. Und im Grunde genommen, ich weiß nicht, was man dagegen macht, aber ich würde es mir total wünschen, dass wir wenigstens als Gemeinde Gottes frei sind davon. Dass bei uns nicht immer dieser Reflex da ist, alle haben das und jetzt muss ich das auch haben, ganz egal, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Sondern dass bei uns eine realistische Einschätzung da ist, die sagt, hey, das wird mich nicht glücklich machen. Ich brauche das nicht unbedingt. Und ich habe es nicht nötig, mich für irgendetwas zu verschulden, was sowieso in 2 Jahren oder vielleicht im halben Jahr sogar wieder völlig überaltet ist und dann brauche ich wieder was Neues und das muss ich auch schon wieder so kaufen und ich brauche das nicht. Und ich würde gerne, wie das heute Abend auch für euch gebetet wird, hey, wenn du sagst, du bist so jemand, dann sei echt bitte mal ganz ehrlich irgendwie mit dir selber und komm dann gleich auch mal nach vorne und lass mal die Ministry-Leute für dich beten. Ferry betet, Alex betet, dass ihr frei werdet davon. Und dass dieser komische Geist nicht mehr da ist, sondern dass ihr Leute werdet, die unabhängiger sind von Konsumdingen, die damit leben können, wie mal etwas nicht zu haben und die nicht ihr ganzes Leben auf Pump haben und die vor allem nicht davon ausgehen, dass es fast egal ist, was in der Zukunft mal sein wird, sondern dass ihr zu Leuten werdet, die richtig zuverlässige Verwalter sind von dem, was Gott euch gegeben hat. Und dass ihr frei werdet, wie von allem, ja, ihr habt's verstanden. Halleluja. Ja, klare Ansage. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort solche Sachen reingebaut hast, Herr. Gott, ich möchte es noch mal aussprechen, Herr, und ich bete, dass dein Wort mit Kraft kommt. Ihr seid niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Vater, ich bete mir, dass du jeden von uns frei machst, der so lebt. Gott, ich bete mir, dass du jedem, der nicht mit Geld umgehen kann und der immer weiter in Schuldenfallen reingerät, Herr, dass du ihm und ihr hilfst, ordentlich mit Geld umzugehen. Vater, ich bete, dass du eine große Freiheit hier schenkst, nicht nur heute Abend, sondern generell, ja, dass wir nicht meinen, dass wir uns alles irgendwie kaufen müssten, egal ob wir Kohle haben oder nicht, Herr. Gott, ich bete, dass du uns eine positive Genügsamkeit gibst, Herr. Gott, ich bete, dass du uns unbeeinflussbarer machst, wie von den Dingen, die wir in der Werbung sehen. Halleluja. Jesus, ich bitte dich, dass du uns frei machst, davon über unsere Verhältnisse zu leben. Halleluja, Jesus. Vater, ich bete, dass du uns nochmal ganz klar machst, wie der Sünde ihren Preis hat, Herr. Ich bete, dass diese Römer 6,23 Sache richtig einrutscht bei uns, dass wir wissen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dass wir es nicht wollen. Gott, wir wollen keinen Tod in unserem Leben. Gott, ich möchte keinen Tod in dieser Gemeinde haben. Vater, ich möchte, dass wir frei sind und dass wir nicht in irgendwelche Dinge verstrickt sind, wo wir nicht mehr rauskommen und wo wir nachher mehr bezahlen, als wir eigentlich vorgehabt haben. Also bete ich, dass du bei jedem, dessen Leben gerade echt Chaos ist, dass du da reinkommst und dass du ordnest, dass du Frieden hineinbringst. Halleluja. Gott, ich bitte dich auch, dass du unsere Herzen, unsere Geister aufmachst, mir dafür dich zu hören und dich auch an uns ranzulassen, wie ganz egal, worüber du reden möchtest. In Jesu Namen. Amen.